Und ich habe es fast nicht gemacht, ne? Weil ich mir dachte, oh nee, ey, und jetzt wirklich hier 200 Menschen, du kennst niemanden.
Wie baue ich unsere Infrastruktur auf? Funktioniert alles? Wie installiere ich den ganzen Kram?
Also was du da immer baust und was du da immer machst und so, das ist unglaublich.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, einer weiteren neuen Folge. Ich bin schon ganz aufgeregt. Vor mir sitzt meine weinsippende beste Freundin, Co-Founderin, Co-Hostin dieses Podcasts, Paula Vorbeck. Mein Name ist Mino, ihr kennt mich ja alle. Und wie immer frage ich erstmal, Paula, wie geht's dir eigentlich?
Ja, gut. Joa. Ich hatte jetzt zwei anstrengende Wochen hinter mir seit unserer letzten Aufnahme. Die sind aber geschafft und ich glaube, alles in allem gut geschafft. Mhm. Es ist Freitagabend, finde ich immer eine sehr schöne Zeit zur Aufnahme.
Ja.
Ja, deswegen eigentlich ganz gut.
Ja, das ist die zweitbeste Zeit, würde ich sagen. Unsere Standardzeit, wie gesagt, wissen ja alle, ist ja Samstagmorgen auch ganz schön. Jetzt Freitagabend nicht zu spät, ist doch auch eine ganz gute Sache, ja, da hast du recht.
Wie geht's dir denn?
Oh, mir geht's gut. Also mir geht's besonders gut, wenn, wie immer, wenn eben so eine neue Aufnahme ansteht. Deswegen konnte ich mir das auch nicht entgehen lassen, dass wir das jetzt machen.
Finde ich auch. Also wie du schon gerade richtig gesagt hast, ich habe mir ein schönes Glas Wein aufgemacht, passend zu unserem Podcast.
Ist das denn auch ein Riesling? Das ist jetzt die Frage.
Das ist ein Riesling, ja. Siehst hier du mal. Aus der Region Stuttgart.
Sehr
gibt
schön.
Es eh den besten.
Ja, der schmeckt sehr gut. Das stimmt tatsächlich.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir.
Machen wir.
Was ist das heutige Thema?
Meine liebe Paula, letzte Woche Samstag bin ich mit meiner Freundin durch die Kölner Innenstadt gelaufen. Wollten eigentlich so ein bisschen Window-Shopping erst machen, dann haben wir tatsächlich das Shopping draus gemacht. Also mal wieder, wie immer, zu viel Geld ausgegeben oder mehr Geld als erwartet. Aber ich konnte es mir nicht entgehen lassen, am Neumarkt, ja, ist ein großer bekannter Platz hier in Köln, am Neumarkt dort in die Buchhandlung zu gehen. Nicht nur, weil ich super gerne mir Bücher hole, weil ich gerne lese, sondern weil ich da mit strammen Schrittes auf die Magazine zugelaufen bin. Und warum genau bin ich auf die Magazine zugelaufen? Du weißt es selbst, den Tag vorher sind wir als Compounder tatsächlich in einer Zeitschrift, in einem sehr bekannten deutschen Wirtschaftsmagazin, nämlich der Wirtschaftswoche, aufgetaucht. Paula, willst du mal erzählen, wie das kommt? Warum sind wir denn in der Wirtschaftswoche aufgetaucht?
Genau, für die Leute, die es vielleicht tatsächlich schon gesehen haben, die haben bestimmt mitbekommen, dass über dem Artikel, was es ja nicht wirklich ist, das Wort Anzeige steht. Das heißt, man könnte ja vermuten, die haben sich da eingekauft. Indirekt stimmt das auch. Allerdings haben wir letztes Jahr, 2022, in Berlin auf der Stage 2 das größte Startup-Pitch-Event für Startups aus Hochschulen Europas tatsächlich, haben wir den ersten Platz gemacht.
Genau, ja.
Und dieser Preis beinhaltete unter anderem eine Art kleinen Artikel, eine kleine Anzeige beziehungsweise ein Media-Budget, das man dann dafür aufbringen konnte, eine Anzeige aufzugeben und in der Wirtschaftswoche zu landen. Nichtsdestotrotz, was ich glaube ich auch dir gar nicht erzählt hatte und was vielleicht auch die Leute da draußen nicht wissen, der Inhalt wurde abgesegnet von Redakteuren. Das heißt, ich war mit einer Redakteurin in Kontakt. Die hat es auch mehrfach abgesegnet. Da wurde nicht nur, ich sag mal, Design und Formalitäten geklärt, sondern tatsächlich auch Inhalt. Ja. Weil du dich natürlich da nicht als, großes Börsenunternehmen jetzt irgendwie darstellen darfst, wenn es so nicht ist. Und sie musste auch tatsächlich die Erfolge und, ich sag mal, Relevanz der Aussage aus dem Artikel, aus der Anzeige bestätigen. Und das hat sie gemacht und sie meinte, ja, das seid ihr und das stimmt alles so und deswegen drucken wir das. Ja. Also ja, eine Anzeige ist nicht ein Artikel, den das Magazin über dich macht, unabhängig von dir, ohne dass du es weißt. Aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass wir da angekommen sind und gebettelt haben und unser eigenes Budget dafür irgendwie hingehalten haben. Ja? Sondern es wurde uns geschenkt. Ja? Genau. Und das finde ich dann schon, kann man auch irgendwie dann auch erwähnen. Und auf Social Media haben wir es ja auch gepostet, finde ich schon. Und die Zeitschrift ist jetzt auch bei mir in einer mehrfachen Ausgabe zu Hause und werde ich auch so schnell nicht vergessen. Das fand ich schön.
Sehr schön, sehr schön. Ja, das, was wir da de facto quasi gebucht haben, nennt sich ein Advertorial. Advertorial, weil es halt eben nicht eine reine Anzeige ist, wie hier 50% Rabatt auf, keine Ahnung, Hammer oder so, sondern das ist tatsächlich dann eben so gemacht, dass es ein bisschen aussieht wie ein richtiger Artikel in dem jeweiligen Magazin, aber eben farblich hervorgehoben und mit dem Wort Anzeige versehen. Liest sich aber so, als könnte es halt eben ein Artikel sein, beziehungsweise ist dann halt keine reine Werbung, kein reines Marketing, sondern eher schon so ein bisschen eine Art Infotext. Ne, das so könnte man es eigentlich bezeichnen. Das ist die Idee. Und selbstverständlich hoffen wir natürlich, dass wir in naher Zukunft dann auch mit einem richtigen Artikel in der Wirtschaftswoche dann vertreten sind. Das ist ja auch gar nicht mal so abwegig, ne, weil da erscheint man ja auch als Startup, wenn man entsprechend eben Prominenz aufgebaut hat. So haben wir, wie du sagst, halt eben unseren, ich sag mal, Teilpreis, den der erste Platz in der Stage 2 mitgebracht hat, schön angewandt und schön verwendet. Wir haben ja sogar noch ein bisschen was an dem Mediabudget übrig, das wir jetzt noch gerade am Verplanen sind. Weil ihr könnt euch relativ gut vorstellen, ne, so ein großes Magazin, so ein bekanntes Magazin, da kostet das ziemlich viel Geld. Ne? Wir haben eine Drittelseite gebucht, wenn ich mich jetzt nicht mehr täusche. Und das hat schon gut an dem Budget, das uns zur Verfügung gestellt wurde, genagt. Aber das ist klar bei solchen großen Verlagen, ne?
Klar. Nee, genau. Und also mich hat das einfach extrem gefreut, weil im Endeffekt ist es egal. Und wir haben ja auch Großes vor Anfang nächsten Jahres. Und ich glaube, da ist sowas immer ein guter Push. Mhm. Ich finde, dass man das auch nicht so verstecken muss, beziehungsweise sagen muss, ist ja nur eine Anzeige. Wir haben dafür ja auch viel gearbeitet. Ne? Also absolut, das ist ja, ja. Ne, uns gibt es ja noch nach 3,5 Jahren. Das heißt, das muss man schon auch irgendwie mal so ein bisschen zur Schau stellen. Und ich finde, da ist die Wirtschaftswoche ein guter Anfang. Absolut. Klar, in die Zeit dann nachher zu kommen, ins Handelsblatt zu kommen, in die wirklich riesigen Auflagen zu kommen, ist dann natürlich auch nochmal ein großes Ziel. Aber das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt nur darauf hinarbeiten, in irgendeinem Magazin aufzutauchen. Ja. Sondern wenn du, wie du schon gesagt hast, ein erfolgreiches Startup in Deutschland bist, dann gebührt dir diese Ehre auch, ja? Absolut, und dann schreiben Magazine über dich, weil sie das natürlich auch verkaufen, ja? Weil sie das gut verkaufen können. Genau, deswegen, das hat mich schon mal sehr gefreut. Das war doch jetzt mal ein Lichtblick.
Absolut, absolut.
Und war auf jeden Fall so das erste Highlight in den letzten 2 Wochen.
Das stimmt, das stimmt. Die Sache ist ja auch die, ne? Wir hätten uns ja komplett frei entscheiden können oder haben uns frei entscheiden können, wie wir unser Geld im Holzbrink Verlag, für den war es ja. Ne? Der Holzbrink Verlag ist ein wirklich großer Verlag, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Handelsblatt, Wirtschaftswoche, die Zeit, ne, ist so das Größte. Und wir hätten uns ja auch irgendwo anders einbuchen können. Warum haben wir uns denn eigentlich jetzt am Ende für die Wirtschaftswoche entschieden? Also sind wir nicht eine Plattform für Studenten? Die lesen doch nicht die Wirtschaftswoche.
Stimmt. Wir wollen ja aber auch noch andere, sag mal, Stakeholder aus dem Markt ansprechen, sei es Investoren, sei es Partner, sei es einfach auch mal in der Wirtschaftswelt Relevanz gewinnen. Nicht nur, ich sag mal, in dieser Bubble-Studienbewerbung oder Studis. Hast du völlig recht, aber das ist kein Marketing-Tool, das wir da nutzen wollten. Ne? Also wir wollten jetzt auch, wenn du die ins Handelsblatt oder auch selbst in die Zeit gehst, das lesen auch keine Abiturienten. Mhm. Also vielleicht noch irgendwie Zeit Campus, Abi Now oder sowas, was es ja noch gibt. Ja. Das würden ja schon Abiturienten lesen, aber da können wir ja auch nochmal was starten. Aber das wäre eine reine Marketing-Aktivität gewesen. Was wir ja hiermit jetzt sagen wollten ist, pass auf, wir haben da und da gestartet, es gibt uns noch, wir haben das und das erreicht und das wollen wir noch erreichen. Mhm. Dafür brauchen wir aber auch schon noch ein bisschen Unterstützung, sei es finanziell, sei es Know-how, sei es Personal. Und dafür ist sowas immer gut. Ne? Man Absolut. Muss ja auch laut sein und rausgehen.
Genau, also im Prinzip ging es uns darum, dass wir versuchen, so ein bisschen das auch als Channel dann zu benutzen, um für die nächste Runde, die wir jetzt schon gerade am Planen sind, ne, wo wir jetzt schon den ganzen Researcher machen sind, eben gegebenenfalls neue Investoren oder strategische Partner anzuziehen. Das war die Idee. Ne? Einfach damit die Hörerinnen und Hörer das auch mal hören.
Apropos laut werden, ich wollte noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich so einen richtigen Get-out-of-your-comfort-zone-Moment diese Woche. Ich lebe ja gerade in Stuttgart, das wissen ja die Hörerinnen und Hörer. Und ich war hier zum ersten Mal auf einem Gründer-Event.
Hm.
Also ich weiß nicht, auf wie viele tausende Gründer-Events wir in Köln schon waren zusammen.
Oh Gott, ja.
Und du kommst da hin und du kennst halt jedes Gesicht. Ja, du kennst alle Leute, es gibt eigentlich nichts mehr Neues, du updatest dich eigentlich immer nur über den Verlauf der letzten Wochen, in denen du dich halt nicht mal auf so einem Event getroffen hast, ja.
Genau.
Das sind schon keine Gründer-Events mehr, das sind schon eigentlich nur noch After-Bier, so. Also, ne, so fühlt sich das ja an.
Ja.
Jetzt war ich hier mal das erste Mal auf so einem Gründergrillen von Startup Stuttgart, heißt das. Das ist auch ein Verein, ja, und die organisieren das halt. Und ich dachte halt, ja, okay, das ist in einer bekannten Bar hier in Stuttgart, da kommen vielleicht so, keine Ahnung, 10, 20 Leute und man tauscht sich so ein bisschen aus. Pustekuchen, es war proppevoll. Also ich unglaublich, wie viele Menschen da waren.
Ja.
Ich war mit einer Freundin da, die auch ein Julia, die war ja schon hier im Podcast, Home of Goals, ne? Und die habe ich mitgenommen und wir haben uns das einfach mal angeguckt. So. Und plötzlich baut ein Organisator dieses Events einen Schemel auf, so einen Hocker, und sagt: Okay, jeder, der sich traut, pitcht hier jetzt. Und zwar 60 Sekunden.
Mhm.
Und ohne Anmeldung, ohne Vorbereitung, ohne nichts. Einfach, wer sich traut, stellt sich jetzt hier in die Menge, um sich rum Menschen, und zwar viele, viele Menschen, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Und jetzt haust du einfach mal einen raus. Und es kamen die erste und der zweite und die dritte und bla bla bla. Und es waren halt wirklich wieder 90% Jungs. Und die Moderatorin, die es dann nachher angeleitet hat, hat dann am Ende noch gesagt, komm, traut sich denn nicht noch eine Frau? Und ich habe mir dann gedacht, warum gehe ich überhaupt auf so ein Event? Ja, also wenn ich jetzt mich nicht traue, auf diesen Schemel dazu durchzustellen und dieses Ding zu pitchen, warum gehe ich da überhaupt hin? Weil es macht doch keinen Sinn, nachher zu jedem dieser 200-300 Leuten hinzugehen und sich einzeln vorzustellen und seine Geschichte zu erzählen. Das schaffst du ja niemals.
Ja, ja.
Gesagt, getan, ich gehe da hoch. Und dann, und ohne zu überlegen, ja, ich stand da einfach oben und dachte mir so, damn, das sind viele Menschen. Und die alle dich angucken und die haben dich noch nie gesehen. Und die hat auch zu der Moderatorin dann so, oh, ein neues Gesicht, wer bist du denn? Und so, ja. Und dann musste ich mich erstmal komplett vorstellen und so. Egal, habe ich gemacht. War mir auch egal in dem Moment. Und ich habe gesagt, pass auf, ich bin Mitgründerin von Compounder und das machen wir. Und wir suchen Investoren, wir suchen Partner und bla bla.
Cool.
Und ich wurde danach überrannt von Menschen, die erstens die Idee sau cool fanden, die mir angeboten haben, zu einem super günstigen Preis eine App zu entwickeln, die mir Rechtsberatung anbieten wollen, günstig, die einfach nur netzwerken wollten. Ich glaube, ich habe 50 neue LinkedIn-Kontakte aus dem Abend mitgenommen.
Super.
Ein HR-Startup, mit dem man eigentlich potenziell richtig gut zusammenarbeiten kann. Kontakt zur Uni Stuttgart, also super, super produktiv. Nur, weil ich eine Minute auf diesem blöden Schemel stand. Ja. Und ich habe es fast nicht gemacht, ne? Weil ich mir dachte, oh nee, ey, und jetzt wirklich hier 200 Menschen, du kennst niemanden. Und dann dachte ich mir, ja, hä? Genau, das ist ja das Problem. Keiner kennt uns. Wir müssen da raus, so, ne?
Absolut. Ja.
Und ich habe das dann einfach getan. Und am Ende war ich so froh. Ich hätte mich so mies gefühlt, hätte ich das nicht gemacht. Das weiß ich heute. Weil egal, wie gut du pitchen kannst, egal, wie toll die Erzählung ist, du kennst dein Produkt besser als jeder andere. Und wenn du schon so weit gekommen bist, dann erzähl's doch den Leuten. Die müssen es ja nicht feiern.
Klar.
Ist doch egal. Wenn jemand das nicht mag, egal. Aber wie du gesehen hast, es mochten alle. Und alle kamen zu mir, oh, hätte ich das damals mal gehabt. Und bei mir war es auch voll scheiße. Und dieser Prozess ist super. Die Idee ist mega.
Mega.
Und geile Plattform. Alle sind auf die Plattform gegangen. Boah, wer hat das programmiert? Ja, dann habe ich von dir erzählt, habe dein Bild gezeigt und so. Und also, und oh, kann der auch mir eine Webseite bauen? Ich so, nein.
keine Zeit dafür.
Keine Zeit. Nein, aber weißt du, so kommst du ins Gespräch mit den Leuten. So, wir sind drei junge Leute, die irgendwas aufgebaut haben. Kein Mensch kennt uns. So ist das am Anfang halt.
Ja.
Und deswegen, Leute da draußen, geht raus, stellt euch auf jede fucking Bühne, die euch zur Verfügung steht, und pitcht euer Ding. Weil es ist egal. Ja, am nächsten Tag haben euch die Leute eh vergessen. Oder ihr bleibt so in Erinnerung, bei mir haben die nächsten Leute sich auf LinkedIn noch gemeldet, so, ja, und haben gesagt, hey, cooler Pitch, lass mal in Kontakt bleiben und so. Fand ich irgendwie eine nice Experience. So,
Finde ich schön, dass du das, ich sag mal, in dem Status, in dem wir sind, dann trotzdem noch machst, wie du selbst sagst, ne? Also, de facto hättest du es nicht nötig gehabt, weil stimmt nicht, ne? Stuttgart ist nicht unser Markt, so, ist nicht unser Revier, sag ich mal, weil es halt nicht unser Headquarter ist. Aber selbstverständlich, ne? Also, auch in Stuttgart gibt's Unis. Auch in Stuttgart lohnt es sich, mit anderen Startups sich auszutauschen. Generell haben wir ja schon seit Podcast Nummer 1 gesagt, dass eine der wichtigsten Sachen ist eben, wie du sagst, über seine Idee zu reden, zu netzwerken und dann eben gegebenenfalls irgendwelche Partnerschaften so zu knüpfen. Ne? Ja. Also super wichtig.
Und guck mal unsere Investorenliste an. Kommt da einer aus Köln?
Nee.
Nee. Also, weißt du, das ist völlig egal. Du triffst Menschen nur, wenn du rausgehst und dich präsentierst.
Ja.
Und dein Netzwerk öffnest du auch nur, wenn du deinen Mund aufmachst.
Genau.
Weil wenn du dann als kleines Mädchen da in der Ecke stehst und dich nicht traust, ja, dann wird dich auch keiner hören. Dann wird auch keiner deine Idee mitbekommen.
Absolut.
Ja? Und deswegen, ich habe mir das auch vorgenommen, ich werde das jedes Mal machen, wenn ich die Chance dazu habe. Ne? Einfach
super.
Weil, ey, warum nicht?
Eben.
Ja, warum nicht?
Eben.
Du weißt nie, wen du triffst.
Ja, hast du recht. Ich gucke auch immer zum Beispiel, also bei mir hat ja jetzt diese Woche wieder das Semester angefangen. Mhm. Und in jeder ersten Woche mache ich ja immer Vorstellungen mit den Studis und woher sie kommen und so, wie sie zur CBS gefunden haben. Und andersrum stelle ich mich natürlich auch vor. Und direkt, wenn es um Compounder geht, mache ich auch direkt erstmal ein bisschen Werbung, falls ihr irgendjemand kennt, ne, der dann rüberkommen möchte und so. Weil, warum nicht? Ne?
Also, immer.
Immer bewerben. Ja.
Es sind immer neue Leute, weißt du? Und wie viele tausende Studierende wirst du in deinem Leben noch treffen?
Ja,
in deiner Dozenten-Professoren hoffentlich Laufbahn, ja?
Ja.
So, das ist ja, da kannst ja nicht zählen. Und stell dir vor, jeder kennt den Namen. Das ist ja Compound Effect, so, ne?
Ja.
Super gut.
Eben.
Ja, ganz kurz, ich wollte noch eine andere Sache dich fragen.
Mhm.
Und zwar dann nach deinem Blutdruck. Der ja auch in den letzten Tagen so ein bisschen hoch war. Wir haben ja schon davon erzählt, du hattest ja schon erzählt, wir sind auf die Open Telekom Cloud gewechselt, haben unsere Serverstruktur geändert, haben quasi alles kopiert und rübergezogen, du zumindest. Und danach kam es ja dann tatsächlich auch so ein bisschen zu technischen Schwierigkeiten. Mal ist die Seite langsam hat geladen, manchmal ging der Support nicht, manchmal konnte ich irgendwie keine Änderung vornehmen.
Ja.
Konntest du ja nach und nach dann immer fixen, aber wie war der Prozess für dich? Erzähl mal.
Also zum einen war es ja tatsächlich so, das habe ich schon im letzten Podcast ja auch gesagt, dass ich schon eine ganze Weile lang fleißig daran gearbeitet hatte, das Ganze entsprechend umzuziehen. Das hat insofern gedauert, dass ich ja, wie gesagt, kein Cloud-Architekt bin, sondern halt mir auch das Ganze auch erstmal anlernen musste, mich auch nochmal ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt habe, ne, wie baue ich unsere Infrastruktur auf, funktioniert alles, wie installiere ich den ganzen Kram quasi erstmal, bevor es dann überhaupt dazu kommt, auch nur eine Zeile Code rüberzuziehen. Das Ganze hat natürlich dann erstmal eine Weile gedauert, aber als ich es dann geschafft hatte, dass alles so läuft, wie es laufen soll, von der Infrastruktur her, also dass man halt die Server erreichen kann, neue Datenbanken aufgebaut waren und sowas, dann konnte ich langsam anfangen, eben so Stück für Stück Teile unseres Systems umzuziehen. Angefangen mit dem Support-Bereich, dass man den so ein bisschen testen konnte, während die, ich sag mal, Plattform noch im Live-Betrieb auf dem alten Server läuft, damit da nichts kaputt geht, und musste dann ja sogar letzte Woche fast den ganzen Arbeitstag, also ich glaube von morgens um 9 bis um 3 nachmittags, glaube ich, war sie, habe ich komplett abgeschaltet, unsere alten Server, dass man da nicht mehr draufkommt und in der Zwischenzeit dann wirklich, damit halt eben nicht irgendjemand sich nochmal registriert oder bewirbt oder so, wenn ich gerade die Datenbank am Kopieren bin, die Sachen dann Stück für Stück umgezogen. Das war eine sehr mühselige Arbeit, weil dann direkt natürlich schon beim Umzug, also am Umzugstag selbst, von Anfang an erstmal nichts funktioniert hatte und du dann den ganzen Kram erstmal da schon fixen musstest. Dann war alles umgezogen, was super war, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Hat auch erstmal alles insofern funktioniert, dass man, ich sag mal, die Seite erreichen konnte. Und dann ist natürlich das, wie du gesagt hast, erste Problem gewesen, dass alles ein bisschen lahmer war, als wir das gewohnt waren. Beziehungsweise je nach Seite, die man aufrufen wollte, nicht nur lahm, sondern halt wirklich hat sich auch gar nicht aufgebaut, so langsam war das. Und das lag einfach unter anderem daran, dass in dieser neuen Struktur, die wir jetzt aufgebaut haben, wir eben zwei verschiedene Serverinstanzen haben, eine für die Plattform und eine für die gesamte Datenbank, die da hinten dran hängt. Und sobald eben Datenbank und Code nicht mehr zusammen auf einem, also im gleichen Haus leben, könnte man sagen, dann dauert es ein bisschen länger mit den Anfragen, bis man quasi miteinander redet. Also stellt euch das wirklich so vor, wenn wir jetzt zusammen im gleichen Raum sitzen, wir können miteinander reden, ohne Probleme. Ne, da ist keine Kommunikationsbarriere dazwischen. Aber sobald du rausgehst muss ich ja erstmal zu dir hin, um mit dir zu reden. Ne? Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das muss man dann eben entsprechend so optimieren, dass diese Anfragen eben wieder so schnell wie möglich miteinander aufgebaut werden können. Und dafür musste ich halt so ein bisschen was auch an der Datenbankstruktur, wie wir sie bis dahin hatten, ändern. Und auch an der Art und Weise, wie unsere Skripte beispielsweise mit der Datenbank kommunizieren. Also ich will da gar nicht so tief ins Technische gehen. Es war auf jeden Fall ziemlich klein und seitdem ich das letzte Woche haben wir es umgezogen, Anfang dieser Woche habe ich es quasi so hinbekommen, dass wieder alles die normale Geschwindigkeit hat und seitdem bin ich jetzt auch gerade dabei, einfach, wenn wir schon alles umgezogen haben, den Code oder unsere technologische Basis einmal komplett zu aktualisieren, nochmal zu gucken, wo kann ich quasi Geschwindigkeitseinbußungen eliminieren, wo kann ich die Skripte nochmal ein bisschen schneller machen, weil dann haben wir es einmal hinter uns, dann ist einmal alles fest, es funktioniert alles, man kann alles speichern und so weiter und so fort und dann sind wir erstmal für die Zukunft gewappnet. Ja, also es ist sehr mühselig, aber ja.
Ja, also ganz kurz, das sagen wir dir, glaube ich, auch viel zu selten. Eigentlich hacken wir immer nur auf dir rum, wenn irgendwas nicht funktioniert oder sind dann selber gestresst, wenn dann was nicht geht.
Und ja, ist ja normal. Ja.
Oder wir sind ja auch irgendwie jetzt so diese junge Generation, die es gewohnt ist, schnelles Internet zu haben und dann lädt das nicht und dann ist man, ne? Aber man muss das auch mal würdigen. Also was du da immer baust und was du da immer machst und so, das ist unglaublich. Ne? Also du bist echt unglaublich talentiert. Unfassbar, dass du dir sagst, ich mache das jetzt, ich lese mich da ein. Du hast es auch vorher noch nie gemacht. Es hat funktioniert. Wir sind jetzt auf dieser Open Telekom Cloud. Mhm. Davon haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Ja, aber plötzlich war das so oder jetzt ist das so. Also unglaublich, was du da an Arbeit leistest. Ne? Riesenchapeau. Und wir können echt froh sein, dich zu haben.
Danke, danke. Aber heute Morgen bin ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen, beziehungsweise heute Vormittag, weil da hatten wir echt Glück gehabt, dass ich meine Vorlesung ein bisschen früher beendet hatte, weil wir früher durch waren und gerade im Büro ankam, als du mir dann ja geschrieben hattest, das funktioniert gerade gar nicht und ich habe in 5 Minuten einen Termin in der Hochschule. Und ich so, ach du Scheiße. Ich habe wirklich gerade meinen Computer ausgepackt und angestöpselt gehabt. Und ich so, oh, okay, schnell machen. Und dann haben wir es ja noch gefixt
bekommen. Ja, und in 5 Minuten hast du es noch hingekriegt, ey. Und ich lade neu und das Ding läuft einwandfrei. Ja. Ich gehe in den Termin rein. Oh, das ist ja ein schönes Hochschulprofil. das ist halt geil. Weißt du, wenn das halt so funktioniert, aber das geht halt wirklich nur mit fähigen Leuten. Und ich glaube, das ist so das Krasse. Sales, Marketing, was auch immer, du musst da natürlich eine Passion dafür haben, damit du gut bist, aber du kannst es lernen. So, ne? Das, was du da machst, kannst du nicht lernen. Das musst du von der Pike auf ganz jung anfangen und über Jahrzehnte musst du dir das reinhämmern und dann Schritt für Schritt aufbauen. Deswegen, also unfassbar, ja, was du da geleistet hast, wirklich ganz krass. Und Leute, ich habe ein Startup kennengelernt, gerade an dem besagten Gründerabend, tolle Mädels, mega talentiert, auch richtig, richtig coole Idee, haben keinen Programmierer im Team, machen alles über Freelancer, müssen unfassbar viel Geld ausgeben, ja, so, scheiße, ja, auch für Investorensuche blöd. Und da war ich, auch in dem Moment war ich wieder so froh, dass wir dich haben. Oder dass Compounder dich hat, ist ja nicht, dass wir dich haben.
Wir haben uns ja gefunden, ne? Und danach ist ja quasi erst entstanden, ist schon richtig.
Ja, aber also das wäre ja nie so, es hätte ja nie so geklappt. Mhm. Also wir haben 600 Bewerbungen, so, die einfach so flawless durchgelaufen sind. Das wäre ja nie vom Papier in echt übertragen worden, würde es dich nicht geben. So, deswegen auf jeden Fall, I love you.
I love you too.
Richtig krass, ehrlich, was du da machst, ist unbezahlbar. Wahrscheinlich würdest du in jedem großen Konzern Millionen verdienen und machst hier Startup-Geschichten, ey. Aber ist ja auch
danach Milliarden.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall cool, ey. Wirklich, wirklich cool. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Und jetzt kann der große Traffic auch kommen, hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Ich freue mich auch schon drauf und ich bin auch ganz happy. Und ich meine, jetzt hat das Ganze auch den technologischen Unterbau, den es verdient hat, sodass wir halt eben auch richtig schön noch 600 pro Tag quasi verarbeiten können.
Ganz genau. Was ja auch jetzt gerade der Fall war. Also, weißt du, wenn ich so sehe, wir haben 1.000 Leute, 1.500 Leute am Tag auf der Seite. Mhm. Ja, das sind 30.000, 40.000 Menschen im Monat. Das ist unglaublich. Wir haben angefangen mit 2. Ja. Und das waren Evelyn und ich. Wir haben angefangen mit 3 Studiengängen. Wir sind bei 1000 angekommen. Wir werden in kürzester Zeit bei 2000 sein. Ja. Die größten Hochschulen klopfen bei uns an. Es läuft, Leute. Ja, es läuft, aber nur, weil wir einfach nie aufgehört haben.
Ja, so. Genau.
Und es läuft auch noch alles noch nicht rund, wie man sieht. Es passieren immer Fehler und immer hängt irgendwas. Und dann muss man halt als Team zusammenarbeiten und sagen, komm, okay, ich habe hier zwei heftige Wochen gerade. Alles klar, dann setze ich mich halt abends nochmal dran und arbeite dann. Ich habe jetzt, ich will gar nicht mich so selbst pushen oder so, aber ich habe irgendwann mal die Zeit vergessen und saß dann einfach bis 3:30 dran. Mhm. Ja? Habe E-Mails vorbereitet, die dann morgens verschickt wurden. Ich habe Studiengänge bearbeitet. Ich habe alles Mögliche gemacht, das ich am Tag nicht geschafft hatte. Mhm. Habe die Zeit vergessen, es war 3:30 und 6 wacht meine Tochter auf.
Hey.
Und dann kannst du dir vorstellen, dass ich am nächsten Tag so ein bisschen gestresst bin. Ja?
Ganz leicht, ja.
Aber ich sag mir immer wieder, das ist halt Startup-Leben. Mhm. So, das ist auch das Startup-Leben mit Kind. Ja? Ja. Ich werde jetzt 28, ich bin einfach kein Kind mehr. So. Und dann muss man das halt einfach mal durchziehen. Und ich finde, wir haben das richtig gut durchgezogen. Absolut. So, jetzt höre ich auf zu reden.
Ich finde, das ist doch ein schönes Schlusswort für die Sachen, die wir in den letzten 2 Wochen so absolviert haben und wo wir durch mussten und gut gemeistert haben.
Ja. Absolut.
Was ist passiert?
Auch in der Welt ist in den letzten 2 Wochen natürlich wieder einiges passiert. Mhm. Wir fangen wie immer, seit Beginn dieses Podcasts, fangen wir mit diesem Thema an. Krieg gegen die Ukraine. Es gab einen eindringlichen Appell an Deutschland gezielt. Mhm. Beim Treffen der EU-Außenminister hat der ukrainische Außenminister Kuleba in Toledo deutlich mehr Militärhilfen gefördert. Mhm. Deutschland kritisierte er für die zögerliche Haltung bei der Lieferung von Marschflugkörpern, wo wir uns ja immer noch zurückhalten. Laut des ukrainischen Präsidenten Zelensky benötigt das Land zur Verteidigung insgesamt 160 Kampfflugzeuge. Die Ukraine hat mit einem britischen Unternehmen einen Vertrag zur Waffenproduktion unterzeichnet. Die Ukraine hat Medienberichten zufolge vor einigen Tagen den militärischen Teil eines Flughafens im russischen Grenzgebiet Kursk mit einem neuen Drohnentyp angegriffen. Ui. Also auch da gehen die Angriffe weiter in Richtung Russland, in russisches Staatsgebiet. Und nun treffen sich Putin und der türkische Präsident Erdogan am Montag. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt.
Ja, scheint ja wohl der Einzige zu sein, mit dem noch so ein bisschen redet, quasi verhandlungsmäßig.
Ja.
Ne?
Ja, und ich glaube, eine Meldung, gerade im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine, die uns wahrscheinlich ziemlich aufgewühlt hat oder am meisten aufgewühlt hat, wo wir wahrscheinlich gedacht haben, ja, hatte man irgendwie auch erwartet, aber dass es so schnell ging, war dann schon irgendwie auch krass. Mhm. Denn auf den Tag genau 2 Monate nach dem Aufstand gegen Russlands Militärführung, wegen der Unstimmigkeit zum Ukraine-Krieg, starb jetzt kürzlich der Gründer der Wagner-Gruppe bei einem Flugzeugabsturz über Russland.
Mhm.
Und zwar war das der berüchtigte Wagner-Führer Prigozhin, ne? Den wir ja alle jetzt in den Nachrichten oft gesehen haben, der auch in Afrika mit seiner Militärgruppe da schon Unglaubliches angerichtet hat, der unfassbar brutal im Ukraine-Krieg vorgegangen ist. Und am Sonntag, 27. August, bestätigte die Ermittlungsbehörde in Moskau tatsächlich den Tod. Ein DNA-Abgleich ergab dabei, dass Prigozhin unter den 10 toten Insassen des abgestürzten Privatjets war. Mhm. Was, klar, erstmal verstörend klingt, weil man denkt, okay, jeder hat irgendwie mit dem Tod gerechnet, aber dass es so schnell jetzt ging, ist irgendwie komisch. Und natürlich wird es auch als Flugzeugabsturz erklärt. Die genauen Hintergründe für diesen Absturz bleiben aber weiter unklar. Dennoch vermuten viele, vor allem bei uns hier im Westen, klar, dass der Machtapparat um Putin seine Finger im Spiel haben könnte.
Ja.
Und zwar ganz klar aus Rache für den gewagten Putschversuch.
Absolut. Ne? Ja.
Weil, ich meine, Prigozhin müsste aus unserer Ansicht schon damals, war das so die Aussage, ja, mit einem Angriff rechnen von Putin und dann auch mit seinem Leben bezahlen. Und das war sozusagen auszugehen. Und das sagt auch die deutsche Politik, das sagt zum Beispiel die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses aus der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die auch gemeint hat, ja, ich meine, jeden, den du sprechen hören hast aus den letzten Talkshows, haben gesagt, sorry Leute, aber das war klar.
Ja.
Das war ein Angriff, das war ein Racheakt. Das war eine Drohung an alle weiteren, die es versuchen wollen. Ja. Legt euch nicht mit mir an. Und klar kamen dann auch schon wieder Thesen auf, war es die Ukraine, war es vielleicht die CIA, war es irgendein anderer Geheimdienst. Ich meine, Prigozhin hat unglaublich viele Feinde auf der Welt, nachdem was er alles angerichtet hat. Aber es war, glaube ich, nach diesem Putsch und dann auch 2 Monate direkt danach, auf den Tag sogar genau, es war schon klar, das war ein Racheakt aus Russland. Also sorry, aber das kann mir ja keiner erzählen, dass das Flugzeug einfach so vom Himmel fällt. So,
nee, ne? Absolut nicht. Also der war ein toter Mann in dem Moment, in dem er diesen Aufstand quasi geplant hatte. So einfach ist es.
Ja, vermutlich. Auf jeden Fall, er ist tot und ja, Krieg geht weiter.
Leider Gottes, ja. Ja, auch ganz interessant in Anführungszeichen ist, was aktuell in Bayern so los ist. Wir wissen ja, dass da bald die Bayernwahl ansteht und aktuell regiert ja eine Koalition zwischen der CSU und den Freien Wählern. Und der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns ist Hubert Aiwanger, bestimmt schon mal gehört, von den Freien Wählern. Und der hat jetzt gerade so ein bisschen ein Problem. Könnte man sagen. Denn ist es rausgekommen, dass zu seiner Schulzeit, da muss er wohl so um die 17 Jahre alt gewesen sein, hatte er ein kleines Flugblättchen in seinem Rucksack, auf dem ein Judenwitz zu sehen war. Sein Bruder hat den wohl fabriziert und zwar mit dabei auf dem Weg zur Fahrt zur KZ-Gedenkstelle. Also sehr, sehr schwierig. Ja, zunächst hat hier ein Schulkamerad geschildert, dass Aiwanger auch einen Hitlergruß im Klassenzimmer gemacht hat. Weitere Mitschüler sagen jetzt, dass es so ein bisschen aufgestoßen sei, dass der halt rund um diesen Gedenkstättenbesuch so einen abstoßenden Witz über Juden erzählt hätte. Ne? Also das alles hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Ist ganz, ganz schwierig, weil das natürlich jetzt ein ganz schlechtes Licht auf ihn wirft. Er hat es erst am Anfang auch ein bisschen bestritten, dann gar nichts gesagt und jetzt sich dazu geäußert letztendlich, dass er ein lupenreiner Demokrat sei sozusagen, also ne, kein Menschenfeind, kein Judenfeind, hat sich aber immer noch nicht wirklich dazu geäußert, also warum das jetzt so bei ihm da aufgetaucht sei. Ne? Bayerns Ministerpräsident Söder auf der anderen Seite hat natürlich seinen Stellvertreter aufgefordert, den Fragebogen zur Flugblattaffäre noch heute zu beantworten. 25 Fragen, die an ihn formuliert sind, um da so ein bisschen aufzuklären. Meiner Meinung nach wird das aber auch nichts bebringen, denn das ist eigentlich so ziemlich ein politischer Tod, dem man da gestorben ist. Also sowas, so kurz vor der Wahl, weshalb es halt auch von den Freien Wählern und von Aiwanger selbst so ein bisschen auch als eine politische Aktion dargestellt wird. Ich glaube nicht, dass man sich da so gut von erholen kann.
Wie findest du, reagiert Söder gerade?
Gelassener, als ich gedacht hätte. Weniger polemisch, tatsächlich, als ich gedacht hätte. Aber einfach, glaube ich, dem geschuldet, weil er weiß, dass, wenn so eine Affäre passiert, ist Aiwanger tot. Und das ist sein größter Konkurrent.
Ich glaube, also ich finde, er reagiert extrem auf Schadensbegrenzung. Hauptsache, er ist aus dem Schneider. Klar, muss er,
ja.
Ich hab ja gesagt, er wird der nächste Bundeskanzler, ne? weil die CSU, CDU wird die Ampel ablösen, glaube ich. Und es wird nicht Merz, es wird Söder, meiner Meinung nach. Aber
ja,
alles
ja.
Spekulation. Und dementsprechend muss er jetzt schon agieren. So, also er muss ihn politisch killen. Es gibt keine Möglichkeit, meiner Meinung nach. Es kann nicht Antisemitismus in der höchsten politischen Riege Deutschlands, kann es nicht geben, darf es nicht geben.
Nicht.
So. Nee. Und deswegen, er muss es machen. Also auch dieser Fragebogen jetzt, ja, schön und gut, Kreuz ja oder nein an. Aber glaube auch, dass es das war, so wie du sagst.
Ja, ich glaub's wirklich. Ja. Mal sehen. Ich bin gespannt und die Wahl, wie gesagt, steht ja bald an und dann können wir mal darüber berichten, wie da halt sich das Ganze entsprechend entwickelt hat, ne?
Auf jeden Fall. Ein Thema gab es jetzt auch in den letzten 2 Wochen, das hat mich extrem interessiert und ich war da auch total gespannt, wie das ausgeht, beziehungsweise was da jetzt beschlossen wird. Und zwar haben sich die BRICS-Staaten getroffen und neue Beschlüsse gefasst. Die BRICS-Staaten, klar, kennen wir, ne, sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sozusagen diese Allianz gegen den Westen stellen wollen. Ja? Also quasi Europa, USA und so weiter.
Genau.
Ja. Und zwar wurde diese Allianz 2010 gegründet, ist eine Staatengemeinschaft von den besagten Ländern, die ich gerade aufgezählt hatte. Und diese Staatengemeinschaft wird ab dem Jahr 2024 6 neue Mitglieder aufnehmen. Und zwar Saudi-Arabien, Iran, Ägypten, Äthiopien, Argentinien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Ui.
Man denkt sich erstmal, why? Ja, so. Hat aber eine ganz klare Strategie dahinter, und zwar wird diese Allianz geopolitisch sowie wirtschaftlich enorm an Gewicht gewinnen, durch diese Anschließung. Und diese neue Elfer-Koalition, diese neue Elfer-Gruppe, die sie dann sein werden, wird bis zu 37% des globalen Bruttoinlandsprodukts zu Kaufkraftparitäten erwirtschaften und 46% der Weltbevölkerung repräsentieren. Also fast die Hälfte, ja, was krass ist als sozusagen Allianz, wirtschaftliche Allianz.
Ja.
Ich meine, die BRICS-Staaten haben ja sowieso schon offene Gespräche darüber geführt, den Dollar sozusagen als Weltwährung abzulösen. Mhm. Ne? Ob das dann die chinesischen Yen werden oder ob das der Rubel wird oder wie auch immer, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber auf jeden Fall haben sie sich zusammengetan und haben gesagt, wir sollen auch eine Weltwährung stellen.
Ja.
Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, erstens, wie wir, in Anführungszeichen, der Westen darauf reagiert, was wir für Maßnahmen vornehmen.
Ja.
Und zweitens, wie das sich entwickelt. Ja, ja. Weil ich meine, Jahr 24 ist in ein paar Monaten.
Absolut.
Und es geht jetzt bald los. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die Welt sich verändert. Sie verändert sich, Leute, und zwar drastisch.
Das stimmt, das stimmt.
Ja.
Was ich wiederum mit sehr viel Interesse auch verfolgt habe, neben den BRICS-Staaten, ist, wie es jetzt nach der Sommerpause weitergeht mit unserer Ampelkoalition. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, das hat ja direkt wieder mit einem kleinen Streit angefangen, hat sich jetzt auch weiter fortgesetzt. Ne? Die Ampelkoalition ist weiterhin zerstritten. Da hat auch jetzt nichts die ganz neue Kabinettsklausur in Meseberg dran geändert. Sie haben versucht und sich bemüht, eben das so ein bisschen wieder gerade zu rücken. Aber Wirtschaft und Migration sind momentan die wichtigsten Probleme und danach halt eben erst Umweltschutz und soziale Ungerechtigkeit, ne, laut Umfragen. Aber im Prinzip geht's gerade ja so genau diametral zu dem, was die Leute gerne hätten. Ja, wir fokussieren uns jetzt gerade eben sehr auf diese ganzen sozialen Sachen, bevor es halt eben um die Key-Themen geht. Und deswegen haben wir jetzt auch gerade einen Tiefstand in den Zustimmungswerten für die Ampel. Ja, und der FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray hatte jetzt die Kindergrundsicherung beispielsweise als letzte große sozialpolitische Reform dieser Legislaturperiode bezeichnet. Mal sehen, wir haben ja noch 2 Jahre. Ja. Das war ja auch ein sehr großes Ringen um eben die Entscheidung, ja oder nein, wie setzen wir sie durch? Mhm. Und könnte halt angesichts Inflation und hoher Zinsen jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich weiter, ne, um eine Ausweitung des Sozialstaates gehen. Irgendwoher muss das Geld ja kommen, bevor wir es weiter ausgeben. Ne? Genau das war ja der große Streitpunkt hier. Und die Union sieht eben den Kurs der Regierung kritisch. Deswegen, wie du eben sagst, ne, du denkst ja, dass die Union entsprechend ablösen wird. Wenn es so weitergeht, steht alles genau in diese Richtung. Ne?
Mhm. Ja, besser als die AfD, aber das ist meine Prognose. Wir werden sehen.
Ja.
Ja, wir haben es letzte Woche, nee, das ist die letzte Folge, haben wir es schon mal angesprochen. Da hattest du ja darüber gesprochen, dass Trump auch nun in Georgia angeklagt wird. Und zwar gehen wir in die USA. Der frühere US-Präsident Trump, der hat in einem Verfahren im US-Bundesstaat Georgia wegen Wahlverschwörung auf nicht schuldig plädiert. Ne? War klar. Mhm. Zur Anklagelesung selber wird er vor Gericht nicht erscheinen. Das Gericht hat in Georgia eine Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar, das sind rund 184.000 Euro, festgesetzt, damit er auf freiem Fuß bleiben kann. Und ich meine, ja, an Geld mangelt es ihm jetzt nicht. Das hat er mal kurz bezahlt, ist in Ordnung. Aber was die Welt in Aufruhr gebracht hat, ist das berüchtigte und weltberühmte Polizeifoto. Das erste Polizeifoto von einem Ex- oder auch US-Präsidenten. Ne? Und die Kaution wird ihn nicht arg gestört haben, weil mit diesem Foto hat er bereits Millionen eingenommen.
Oh, ja.
Er versuchte nämlich, das historisch einmalige Bild umgehend für seine Zwecke zu nutzen und versah es mit der Parole niemals aufgeben. Ja, hat es dann schön auf X, ehemals Twitter, gepostet.
Natürlich.
Und ja, schön einen auf die Hose gemacht und das für sich wieder genutzt. Das kann er gut. Er ist ein klasse Marketer, ne? muss man ihm zugestehen.
Absolut.
Ja. Seit seinem Gefängnistermin und der Veröffentlichung des Polizeifotos verzeichnete die Wahlkampfkasse des früheren US-Präsidenten einen deutlichen Zuwachs, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und jetzt halte ich fest, gut 7 Millionen Dollar seien eingenommen worden, teilte das Team des Republikaners mit. Und zwar halt natürlich durch Merchandise, durch Bilder irgendwo draufgedrückt, Tassen, was auch immer, T-Shirts, hat er natürlich wieder für sich genutzt. Wie gesagt, hat er gut gemacht. Er nutzt natürlich alles, was gegen ihn sozusagen aufgebracht wird, als Kampagnenstrategie.
Ja.
Und wir werden sehen, also ich komme auch tatsächlich nachher in unserer letzten Kategorie nochmal zu dem Thema, aber seid gespannt.
Sehr gut. Ja, ich finde einfach die ganzen Memes klasse, die jetzt mit dem Bild gemacht werden. Das finde ich einfach super lustig, aber es war klar, dass er damit jetzt auch wieder ein bisschen Geld schüffelt. Das war klar. Und wie immer gibt's jetzt für euch am Ende die Chianti und Riesling Wirtschaftsnews, die weltberühmten. Die US-Justiz ermittelt offenbar gegen Elon Musk und Tesla wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Unternehmensgeldern für ein privates Projekt vom Firmenchef. Wie das Wall Street Journal berichtete, untersuchten die US-Bundesjustiz und die US-Börsenaufsicht SEC, ob mit den Geldern des Unternehmens ein extravagantes Glashaus für den Tesla-Chef finanziert wurde. Was man halt so macht mit den Geldern, die man in eine Firma bekommt. Ne? Würde ich mir auch erstmal ein Glashaus bauen. Aber ihr wisst ja, wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen. Die Nahrungsmittelinflation macht auch vom spanischen Heiligtum Olivenöl nicht Halt. Die Preise sind zuletzt nämlich stark gestiegen, auch wegen des Klimawandels. Verbraucher steigen deswegen auf anderes Öl um. Zum Beispiel auf das viel, viel bessere italienische Olivenöl. Prime Again, nach den Sponsoring-Verträgen mit dem FC Bayern München, hatten wir es das letzte Mal drüber, ist nun der Top-Stürmer von Manchester City, Erling Haaland, Prime Athlete. Mamma mia, ich sag's euch. Mhm. Ne? Also wird immer besser. Thorsten Albig, der ehemalige Regierungschef von Schleswig-Holstein, ist künftig für das US-Tabakunternehmen Philip Morris tätig. Kennt ihr ja, ne? Entweder ist man vorher bei einem Großunternehmen, wird dadurch Politiker oder wird durch seine Position als Politiker irgendwann wieder quasi in die Industrie gehievt. Und last but not least, Kritik der Industrie, die E-Auto-Förderung, die gibt es nur noch für Privatpersonen. Ab heute bekommen nämlich Firmen keinen Umweltbonus mehr für Autos. Industrie und Handwerk ärgert das, da sie nämlich fürchten, dass es negative Effekte für den Elektroautomarkt gibt. Ne? Gerade auch mit Blick auf die Gebrauchtwagen. Das wäre einmal nochmal so schön im Schnelldurchlauf das Wichtigste aus der Wirtschaft und generell, wie ihr seht, mal wieder viel zu viel in 2 Wochen passiert. Da könnten wir auch nochmal weitere 30 Minuten drüber reden. Ne?
Was treibt euch um?
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir neigen uns dem Ende unseres Podcasts und kommen daher immer näher an das, was ich am allerliebsten mag, nämlich was uns so alles umtreibt. Und wir machen uns kurz und knapp. Paula, meine Beste, meine Liebe, was treibt dich gerade um?
Ja, also das Überthema, die Überschrift lautet Allianzen schmieden, okay? Mhm. Behalte das mal im Hinterkopf. Und okay. Ich habe ja gerade gesagt, ich komme nochmal zurück auf die USA. Und zwar hatten wir doch jetzt mitbekommen, dass die Republikanische Partei das erste TV-Duell, ja. Nicht Duell, sondern die erste TV-Debatte hatte. Ne? Mhm. Das heißt, alle republikanischen Kandidaten, die für die Partei antreten möchten bei der Präsidentschaftswahl, wurden vorgeladen und mussten debattieren.
Außer Trump.
Wer hat gefehlt? Ja. Mhm. Donald Trump hat gefehlt. Der Spitzenkandidat, der weit vorne liegt und quasi das nicht für nötig hält, da aufzutauchen, kam nicht. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat ein exklusives Interview über eine Stunde mit dem berühmtesten, ich sag mal, TV-Gesicht Amerikas, wenigstens von Fox News oder ex-Fox News, Tucker Carlson abgehalten. Tucker Carlson war bei Fox News und wurde dann abserviert und hat sich sein eigenes Imperium mittlerweile aufgebaut auf der Plattform X, ehemals Twitter.
Ja.
So, ich habe diese These von jemand anderem, der in USA einen berühmten Podcast hat und so politische Thesen manchmal raushaut. Und ich fand die extrem schlüssig. Manchmal, was der sagt, bin ich nicht einer Meinung und glaube irgendwie Verschwörungstheorie und komm mal runter. Ja, aber die fand ich extremst schlüssig. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so siehst. Also,
okay, hau raus.
So, Donald Trump geht nicht zur Debatte, sondern geht zum größten Medium, das die USA momentan bieten kann, neben dem normalen Kabelfernsehen, ja, oder dem normalen Mainstream, wie sie es betiteln, Fernsehen, geht er zu der Plattform X und geht zum größten Account für politische Themen, den es so gibt, Tucker Carlson, ja. Mhm. So, jetzt haben wir hier 3 Parteien. Wir haben den größten Medienmogul, wir haben den Ex-US-Präsidenten, der wieder Präsident sein will, also eine politische Größe. Und wir haben einen Tech-Milliardär, der eine Online-Plattform stellt, die größer ist als wahrscheinlich jedes Fernsehprogramm, das es da draußen gibt. Mehr Leute erreichen kann. Zusammen bilden die drei eine unfassbar starke Allianz. Trump und Elon Musk, bekanntlicherweise, verstehen sich nicht wirklich gut. Die sind nicht wirklich Fans voneinander. Mhm. Ist aber egal. Elon Musk hat gesagt, ich werde dieses Interview retweeten oder re-xen oder wie er es auch immer nennt jetzt, ja. Und wird diesem Ganzen noch einen Push geben. Und natürlich hat es das Internet zum Dahinbrechen gebracht, ja. Also ist auf jeden Fall, ist durch auseinandergebrochen, ja. Durch so viele Leute haben das gesehen. Und jetzt haben auch eher Leute das Interview gesehen als die Debatte. Auch sehr interessant. Mhm. Und jetzt die These. Der US-Präsident 2028 wird Tucker Carlson. Warum? Mhm. Ja, warum? Tucker Carlson muss das ja nicht machen. Ja, also der baut sich jetzt sein eigenes Fernsehstudio, wenn man so will, auf, weil er von Fox News rausgeschmissen wurde, macht jetzt sein eigenes Ding und verbrüdert sich mit den zwei mächtigsten Männern der USA, dem Präsidenten und einem Tech-Milliardär, der quasi diese ganze Plattform steuert, dem das gehört, der entscheiden kann, was Sache ist. Und zwar verbrüdern die sich, beziehungsweise sagt er, also Tucker Carlson sagt sich, okay, auf der einen Seite habe ich die politische Macht, auf der anderen Seite habe ich die technologische Macht.
Ja.
Elon Musk sagt sich, ich helfe jetzt Donald Trump, habe für die nächsten 4 Jahre einen US-Präsidenten auf meiner Seite und ich helfe jetzt schon Tucker Carlson und habe für die nächsten 8 Jahre einen Präsidenten auf meiner Seite. Und Tucker Carlson denkt sich, ich werde in 4 Jahren Präsident.
Ist eine schöne Theorie, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Tucker Carlson tatsächlich ein Interesse daran hat, selbst Präsident zu werden. Ich glaube, der macht das sehr gerne, so auf alle möglichen eben rumhacken und politisch sich entsprechend quasi einzubinden. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass du tatsächlich auch über solche Sachen viel mehr Macht am Ende hast oder beeinflussen kannst, als wenn du selbst das Amt ausübst. Ich glaube ganz, ganz oft, also ob US-Präsident oder Bundeskanzler oder sonst was, du, je nachdem, wer quasi mit dir redet und wie und was er für Druckmittel halt sozusagen, hat manchmal ganz viel mehr Einfluss darauf, was dann am Ende passiert, als jetzt die Person, die das Amt entsprechend ausfüllt. Weil da hängen ja auch viele Berater und sowas dran, ne? Also, weiß nicht, keine Ahnung.
Hast du völlig recht. Und ich wollte sowieso mal eine Extra-Folge mit dir machen über, was haben eigentlich BlackRock und alle anderen Riesenfirmen im Hintergrund, was haben die eigentlich so mit dazu zu tun? Und wer hat eigentlich den Präsidenten oder die Regierungsleader, die Regierungsführer so in der Hand? Ja, das sind natürlich diese Riesenunternehmen, die Trillionen, Billionen von Euros oder Dollars verwalten. Ja? Klar, ist eine andere Geschichte. Es geht mir nur darum, dass es jetzt hier gerade eine Allianz gibt zwischen drei super mächtigen Männern, die auf unterschiedlichen Gebieten die Top-Leute sind, ja, die sich jetzt zusammentun und auf der einen Seite eine unfassbare Reichweite und auf der anderen Seite natürlich politische Ziele verfolgen. Und du hast recht, aber ein Tucker Carlson, der hat in seinem Leben in der Medienlandschaft schon alles erreicht. Der muss das nicht mehr machen und der will halt jetzt nur noch, klar, der hat Angebote, der ist wahrscheinlich schon Milliardär, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Networth hat, ja. Unglaublich reicher Mann, der macht das nicht wegen Geld. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt sagt, okay, ich will statt 200 Millionen 300 Millionen Zuschauer, sondern der hat Ziele.
Na ja, klar.
So wie jeder Ziele hat. Klar. Und ich kann mir vorstellen, dass der sich jetzt denkt, wisst ihr was? Fuck it, ich mach das so. Keine Ahnung, ist eine These.
Klar,
fand ich unglaublich schlüssig irgendwie. Wenn du das so unhörst, denkst du dir, hey, ja klar, macht mega Sinn. Und deswegen auch das Überthema Allianzen, was dir so Verbindungen dann im Endeffekt bringt. Weißt du, also das musst du ja erstmal zusammenstellen, diese Konstellation. Ja? Also diese drei Typen, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich habe ChatGPT vorgefragt, ob diese Allianz Sinn macht. Und dann sagt er mir nein. Ja, weil die verfolgen komplett andere Dinge, beziehungsweise haben andere politische Ansichten. Mhm. Das ist aber egal.
Mhm.
So, das ist in dem Moment egal, weil der eine braucht Reichweite, kriegt es an der Stelle. Der andere braucht Prestige seiner Plattform, kriegt es dadurch, ne, die Nutzer bleiben. Und der dritte, der braucht Aufmerksamkeit. Guckt mich an, ich bin immer noch im Game.
Ja.
Ne? Also jeder hat was
also
davon.
Also ganz im Ernst, ich habe schon viel irrere Theorien gehört. Deswegen sage ich, also ich würde das nie, also ausschließen würde ich es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Also jetzt so vom Bauchgefühl her. Aber die Sache ist, wenn es irgendwo passieren kann, dann in Amerika. Also, weil, ja, also so, das sind so 100%. Das sind so Geschichten, dass wenn du das dann später hörst, ah, Tucker Carlson ist präsent geworden. Ja, natürlich. Sozusagen. Weißt du, ja, so, klar,
stell dir das mal vor.
Ja.
Stell mal vor, wenn du so bist mit dem US-Präsidenten, ja, das, genau das willst du doch als Wirtschaftler.
Ja, klar.
Jemand, der auf die Politik auch angewiesen ist. Dann sagt sich doch so ein Elon Musk, also ich selber werde das eh nicht, ich will das nicht werden, dann habe ich jetzt lieber 8 Jahre jemanden im Office, der mir meine Projekte fördert. So, ist doch super.
Absolut.
Und Trump denkt sich, okay, ich mache das jetzt 4 Jahre selbst und dann kommt jemand anders und der liebt mich auch, dem habe ich damals geholfen, jetzt hilft er mir, so. Und der Dritte denkt sich, ey, was für ein Aufstieg, rausgeworfen bei Fox, jetzt Oval Office, so, weißt du? Ja. Läuft.
Nee, absolut, absolut. Also, bin ich mal gespannt. Das könnte, also wenn das passiert, boah, ja, dann
ja, da gehen wir dann zurück auf diesen Podcast.
Sagen, da können wir sagen, Paula hat es gecallt quasi.
Ja, keine Ahnung. Also ich denke mir irgendwie so, 30% von mir denkt nicht und 70% von mir denkt, das ist so.
Okay.
Aber keine Ahnung, ich kann auch völlig
falsch
stehen.
Ich würde es, glaube ich, genau andersrum sagen. Also ich würde es nicht ablehnen, definitiv nicht. Also ich würde nicht sagen 100% nein, aber ich glaube 70% nein. 30% könnte sein, weil in Amerika kann alles passieren.
Jo, hast du völlig recht. Und in 4 Jahren kann auch alles ganz anders aussehen. Ja. Und,
ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ihm vielleicht sogar mehr so darum geht, weil er eben bei Fox rausgeworfen wurde, jetzt baue ich mir was Eigenes auf und dann zeige ich es euch mal. Und wie groß das werden kann. Und
ja, aber wie groß kann das werden? Wie groß kann das werden? 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen, ja, ist doch egal. Also ja, ich meine, Reichweite ist im Endeffekt auch eine unfassbare Macht. Ja. Oh, absolut, will ich nicht beschreiten. Aber hat er Bock, seine ganze Laufbahn noch Leute zu interviewen? Es geht immer nur um den anderen, nie um ihn selbst.
Außer er macht halt da so ein richtiges Mediending halt draus. Also nicht, dass er da rein als, ne, also ich interview noch weiter, sondern ich mach da jetzt ein Medienhaus raus. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, klar, eine Institution, ja, genau, klar. Genau, ne? Genau. Aber er nutzt für die Ausstrahlung rein die Plattform X, ne? Was ja auch ein Statement ist. Also er könnte ja auch sagen, ich kaufe mir jetzt von meinem Geld, was ich schon in meinem Leben verdient habe, ein eigenes Fernsehstudio. Ja. Macht er nicht. Er geht über eine Online-Plattform, über eine Internet-Plattform. Das gab es ja noch nie. Ja? So. Und eine Internet-Plattform ist mittlerweile mächtiger als so ein Fernsehsender. Ja. So. Und das ist eine Entwicklung im Gange. Und deswegen, ich glaube das. Aber wir werden sehen. Wird spannend.
Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
Ja. Okay, kommen wir zum Abschluss, Nino. Was treibt dich um?
Ja, mich treibt ein interessantes Thema um, was immer mal wieder aufkommt. Und zwar gerade dadurch geschuldet, dass ich letzte Woche Sonntag auf der Taufe meines zweiten Patenkindes war. Ja, also deine Tochter ist ja mein erstes Patenkind. Mein zweites Patenkind ist die Tochter meines Cousins mütterlicherseits, meines einzigen Cousins mütterlicherseits. Und da ist das Thema Religion quasi wieder so ein bisschen in den Fokus natürlich gerückt. Klar, weil wir einerseits natürlich Taufe in einer Kirche waren, evangelische Kirche in dem Fall. Und andererseits, weil das natürlich jetzt dann auch so ein bisschen wieder die ganze, ich sag mal, innere Auseinandersetzung mit dem Thema auch ein bisschen angestoßen hat, im Sinne von, naja, irgendwann sollte das natürlich auch bei mir anstehen, auch mit kirchlicher Hochzeit und so. Das ist auch immer mal wieder so ein bisschen ein Thema zwischen mir und meiner Freundin natürlich, ja, die selbst nicht mehr Teil der Kirche ist, aus entsprechenden Gründen nicht gläubig ist, aber eben nicht Teil der Kirche ist, während ich explizit in der Kirche geblieben bin, um eben noch sowas machen zu können wie Taufe, Hochzeit etc. Und wollte einfach mal von dir wissen, wie sieht das eigentlich aus? Ich glaube, wir haben schon mal ein bisschen über Religion auch gesprochen, auch beim Treibt uns un, aber wie denn da deine Haltung so dazu ist? Also in meinem Fall beispielsweise kann ich ja sagen, ich gehe mit ganz vielen Sachen nicht konform, die die Kirche, ob katholisch oder evangelisch, über die letzten Jahre gemacht hat, was da so an Skandalen eben rausgekommen ist, was halt eben unter anderem halt auch dazu geführt hat, dass ich eben selbst nicht mehr regelmäßig in der Kirche auch war. Ich bin gläubig, ja, ich bete zwar nicht regelmäßig, aber ab und zu auch. Für mich ist das aber halt dann meine eigene Form sozusagen, den Glauben eben zu leben oder auszuleben. Bestehe aber alleine schon der Tradition wegen, eben des schönen Festes wegen, ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd klingt, eben darauf dann solche Sachen tatsächlich noch zeremoniell quasi abzuhalten, ne? Also die Sakramente sozusagen dann doch alle zu machen und nehme es deswegen auch in Kauf, zum Beispiel die dann jetzt noch marginale Kirchensteuer zu zahlen. Ne? Evelyn ist ja gerade ganz frisch aus der Kirche ausgetreten. So, also ich sage, ich abstrahiere zwischen, ne, was macht die Kirche als Institution, mit der will ich an sich nichts zu tun haben, und dem, aber wenn es soweit ist, möchte ich trotzdem gerne in Anführungszeichen den Segen der Kirche, weil das für mich dazu gehört. Wie siehst du das denn? Weil bei dir steht das ja gegebenenfalls dann auch an mit Viktoria.
Ja, das ist irgendwie auch so ein Thema. Also ich bin schon, also ich bin auch sehr gläubig, so, ne? Aber eine ganz andere Art und Weise. Also ich habe mit Bibel und mit der Kirche, die wir heute kennen, nicht viel zu tun. Trotzdem bin ich in der Kirche, meine ganze Familie, ich bin auch getauft und hatte Konfirmation, das ist ja bei den Protestanten so. Ja. Und ich gehe einmal im Jahr in die Kirche, und zwar zum weihnachtlichen Gottesdienst. Mhm. Das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen creepy an, aber ich hatte in meinem Leben 2-3 Momente, wo unbedingt was passieren musste, was irgendwie auch so ein bisschen aussichtslos war, aber was passieren musste. Und dafür bin ich extra in die Kirche gegangen, allein.
Okay.
Und jedes Mal hat es geklappt.
Okay.
Trotzdem habe ich auf meine eigene Art und Weise gebetet und nicht so, wie es jetzt irgendwie, bitte jetzt einmal Vater Unser und jetzt dann nochmal 14 Mal und bla bla bla. Sowas mache ich nicht. So, ne? Ich bin ja sehr, was heißt also, wissenschaftlich interessiert. Ja. Ne? Also ich liebe die Wissenschaft, ich liebe das Universum, ich liebe Astronomie. Und da kann man ja auch schon sehr viel widerlegen, was die Bibel jetzt so irgendwie sagt. Ja? Aber trotzdem hat alles irgendwo auch ein Ende von Verständnis. Du kannst nicht alles erklären, du kannst auch da oben nicht alles erklären, und du kannst auch nicht die Entstehung, ja, dieses Ganze, warum sind wir eigentlich hier, kannst du auch nicht erklären. Das heißt, da glaube ich auch irgendwo an Stichwort Schöpfer. Mhm. Ja?
Ja,
ja. Ich habe tatsächlich irgendwie, seitdem das jetzt irgendwie bei uns erst so aufkam, immer mal wieder das Thema, ich habe davor nie drüber nachgedacht, aus der Kirche auszutreten. Mhm. Nie. Keine
ich
Ahnung
auch
warum.
Nicht.
Das ist mein ganzes. Ja. Aber ich habe auch, bevorher habe ich auch noch keine Kirchensteuer gezahlt. Gut, das ist erst jetzt. Ja. Deswegen machen das ja auch so viele. Die sagen sich, ich habe zur Kirche keinen Bezug. Mhm. Warum sollte ich so viel Kirchensteuer im Jahr bezahlen? Ja. Ich hatte da nie ein Problem gehabt. Weiß ich auch nicht warum. Ich habe halt gedacht, ja, okay, klar, die müssen auch ihre Leute bezahlen, die müssen ihre Kirchen sanieren, die müssen ihre Projekte vorantreiben und so weiter. Was die dann, ich bin nicht in der katholischen Kirche, aber was die katholische Kirche sich da schon ab und zu geleistet hat,
klar,
geht gar nicht. Das sind aber auch nicht alle. Das ist, keine Ahnung, will ich mich auch nicht einmischen. Ich halte das für ein schwieriges Thema. Ich finde, das muss jeder für sich selbst
absolut
entscheiden.
Ja.
Wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich, für mich, ich bin gerne in der Kirche. Jetzt nicht, dass ich jeden Sonntag in der Kirche bin, aber für mich ist Glaube so ein eigenes Kapitel.
Ja.
Auch so ein ganz eigenes, individuelles,
genau,
Ding.
Ja.
Okay? Und ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie keinen Schmerz mit, in der Kirche so zu sein.
Gut, ja.
Und das hat auch nichts damit zu tun, ob Hochzeit oder Taufe oder sowas dann nicht mehr geht eventuell, sondern generell.
Mhm.
Generell finde ich für mich persönlich habe einen Bezug zu diesen Themen.
Ja. Ja.
Egal, wie dieser Bezug ist. Und deswegen sehe ich da kein Problem mit.
Finde ich gut, ja. Also ich habe ja auch quasi früher noch eine viel größere Bindung dazu gehabt, weil ich war Messdiener gewesen. Ich komme sowieso aus einem sehr christlichen oder aus einer sehr christlichen Familie. Omi hört ja bestimmt jetzt gerade auch wieder zu. Das habe ich auch so ein bisschen ihr natürlich zu verdanken. Deswegen ist da der Bezug natürlich auch größer. Und ich kenne halt viele, bei denen ist das halt dann nicht, wie du sagst. Ne? Und wenn das halt fehlt, dann ist das sowieso noch mal so eine Sache. Du sagst, warum zum Geier, ne? Warum soll ich was zahlen? Ich habe da keinen Bock drauf. Ich kann mit denen nichts anfangen. Und so, dann ist das nochmal extra. Das ist halt quasi, also das hat sich quasi reduziert bei mir, wie gesagt, über die Jahre, ist aber nie ganz weg gewesen. Deswegen ist das halt auch ein Teil davon. Ne? Also für mich ist eben einerseits der Glaube dann immer noch so wichtig, dass ich sage, ich bestehe weiterhin da drauf oder für mich gehört das dazu und bleibe dann auch gerne, in Anführungszeichen, in der Kirche. Aber halt eben auch, ne, das ein Grund ist auch, dass ich eben diese Sakramente gerne hätte und das für mich einfach mit dazugehört. Ne? Das ist einfach so. Aber ich finde das immer spannend, halt sich mit Leuten über sowas auszutauschen, weil es halt eben so viele Agnostiker gibt oder halt eben Atheisten heutzutage, ja, die halt sagen, ich kann damit halt einfach nichts mehr anfangen. Ne?
Mhm. Ja, klar, gibt es viele und ist auch in Ordnung. Wie gesagt, soll jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
Vielleicht wird es die Institution, wie wir sie heute kennen, irgendwann nicht mehr geben. Ich glaube aber nicht in unserer Lebenszeit.
Mhm.
Ich glaube, dass es uns auch überdauern wird. Aber vielleicht in den nächsten paar hundert Jahren wird es dann vielleicht was Neues geben oder wie auch immer.
In einer anderen Form. Also ich glaube, ganz weg glaube ich auch nie.
Ja, genau. Deswegen keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe sowieso ganz spezielle Verbindungen dazu. Mhm. Aber keine Ahnung, das ist auch irgendwie total was Eigenes. Also ich bin aber auch gerne in der Kirche dann am Weihnachten.
Ich auch, ich liebe das.
Wenn dann alle zusammenkommen. Ja. Das ist aber dann irgendwie auch was Gemeinschaftliches. Ja. Das hat jetzt nichts was damit zu tun, okay, ich muss jetzt dahin, um Gott nahe zu sein.
Ja.
Das kann es auch woanders, finde ich. Klar. So, aber klar, bei den Katholiken ist es nochmal was ganz anderes. Das ist natürlich sehr extrem. Das ist nochmal viel genauer nach Regel, würde ich mal sagen.
Ne? Exerzierter.
Deswegen ist es, es ist ein anderes Level. So.
Ja. Nee, schön. Schön, das wollte ich einfach mal wissen.
Gut.
Ja, sehr schön. Ach, Paula, meine Liebe. Ja, wir sind über eine Stunde jetzt wieder am Reden. Es hat sich angefühlt wie 5 Sekunden. Es macht immer wieder einen Heidenspaß. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet auch wieder unglaublich viel Spaß in dieser Folge. Habt wieder was gelernt oder schöne Insights bekommen. Wie immer, denkt dran, like, share, faith and subscribe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer raus damit. Kritiken hören wir auch gerne. Wir hören einfach generell gerne, wenn ihr euch meldet bei uns. Und ansonsten, oder würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, oder?
Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon.
Ich mich auch. Macht's gut, Leute.
Bis dann, Leute.
Ciao.
Ciao.